richtigen Moment das Richtige zu tun. Ergreifen Sie jetzt Ihre Chance. Überprüfen Sie mit Ihrer EC-Karte Ihren aktuellen Kontostand. Der oder diejenige mit dem höchsten Ergebnis erhält eine Freikarte für das morgige Abschlusskonzert.
Freikarte!
Einladen, steigern Sie Ihren Ertragswinkel.
Fangen wir mal ganz von vorne an. Also ich habe ja die Leute erstmal im Windfang gefangen genommen. Das heißt, ich glaube 50 Leute waren erstmal für circa 5 Minuten, nicht ganz 5 Minuten, eingepfercht in ein Glaswindfang, circa 30, 40 Quadratmeter groß, und wurden dort mit Klängen empfangen, die eben die Schlagzeuge an den Gläsern hergestellt haben, die teilweise auch sehr unangenehm waren. Dann wurden sie in einen Raum geführt, der normalerweise dazu dient, eben seine Kontoauszüge und Bargeld abzuholen, den EC-Cash-Automatenbereich. Gleichzeitig gab es da so eine Art Begrüßungsvideo. Und dann wurde eben eine Wand aufgefahren, die den Zugang in den Schalterbereich gewährt hat. Und auch die speziellen architektonischen oder Innenausstattungsgegebenheiten erstmal zu spüren bekamen. Also die Enge, das ganz Dichte in diesem Glaskasten sozusagen gefangen sein, wie in einem Tresor. Und wir hatten ja auch das Glück, dass da ein normaler Bankkunde einfach seine Kontoauszüge ausdruckte und Geld abhob. Noch dazu ein Motorradfahrer, der die ganze Zeit seinen Helm auf hatte. So, das sah total absurd aus. Alle dachten, ich hätte den auch inszeniert. War aber wirklich ein Zufall. Und sowas finde ich natürlich auch klasse, weil sowas kann nur passieren in einem Ort, der eben nicht rein für eine Kunstaufführung in einer quasi auch sakralen Theatersituation oder Philharmonie-Bühnensituation, wo absolute Ruhe herrscht. So ein Zufall kann sonst nicht entstehen. Und das war natürlich reines Glück.
Nach weiteren 5 Minuten im ebenfalls engen Geldautomatenraum geht es schließlich in die Schalterhalle. Sie ist zwar groß, doch nicht für die etwa 200 Menschen ausgelegt, die die Aufführung besuchen und die sich zunächst im rechten Bereich vor den Tresen drängen. Dahinter wandert auf den Schreibtischen der Bankmitarbeiter die Trompeterin Sabine Erklenz. Sie umhüllt das Publikum mit einem fein strukturierten, meist leisen Sound aus geblasenen und elektronisch manipulierten Geräuschen. Zugleich zeigen 2 Fernsehgeräte Interviewausschnitte, in denen über das Geldwesen gesprochen wird. Etwa 20 Minuten dauert diese Passage des Stücks.
Der Wartesituation, die Warteschlange in der Bank, und es ist ja immer, wenn man es eilig hat, hat man 10 Leute vor sich oder einen, wo man denkt, das geht jetzt schnell und der braucht aber dann eine halbe Stunde. Und auch, dass die Leute stehen, dass das Ganze ein bisschen unbequem wird und eben nicht ein frontaler Kunstgenuss, wie man ihn in einem normalen Theater hat, wo man sich in seinen bequemen Sessel setzt und dann mehr oder weniger provokative Situationen auf der Bühne vorgespielt bekommt, sondern da sollten die auch wirklich stehend den Botschaften lauschen. Und es war auch klar, dass ich schon fast überreizt habe. Das lag im Grunde an der Aufgabenstellung, die ich mir selber gegeben hatte, nämlich einfach ein Projekt in eine Bank zu implementieren. Das setzt voraus, dass ich mich mit dem Geldwesen auseinandersetze und habe eben auch Schriften gelesen von Georg Simmel, die Philosophie des Geldes, oder andere Autoren, die sich mit dem Geldwesen überhaupt befassen. Und da kam ich dann auf die Idee, im Schalterbereich eben zwei Fernseher zu installieren, also die simultan laufen, analog zu dem Verfahren, dass in vielen großen Banken einfach Fernseher laufen mit den aktuellen Kursnachrichten, normalerweise in der Bank gezeigt. Und in diesem Falle eigentlich sozusagen mit der Auseinandersetzung, was bedeutet Geld, wo kommt es her, was macht man heute mit dem Geld, ist das Geldsystem eigentlich das einzig Vernünftige, was wir haben jetzt in diesem kapitalistischen System, dass wir auf dem Zinssystem angewiesen sind. Und so bin ich eigentlich immer mehr in eine politische Überlegung gekommen, dass ich den Schalterbereich, bei dem normalerweise Geld transferiert wird, nutze, um Philosophien zu transferieren, und habe zwei Professoren gefunden. Der eine Autor des Buches Geld oder Leben, den Titel fand ich auch schon klasse, Professor Günther Möwes, der eher so linke Thesen vertritt und eben auch die Vermögensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland unter die Lupe genommen hat. Und einen anderen Professor, Gernot Klepper vom Institut für Weltwirtschaft, der die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland auch im Vergleich zur gesamten Welt nochmal anders austariert, als einfach sich einen Gedanken machen, was ist Geld, was verbinden wir mit Geld, welche Werte, welche Vorstellungen. Und die Leute sollten dadurch mehr oder weniger gezwungen sein oder die Chance auch kriegen, sich an einem Ort Gedanken zu machen, der normalerweise eben nur dazu dient, das Konto auszugleichen oder Schecks einzureichen oder Aufträge zu erteilen.
Und man hat nur selten Situationen, wo Politiker vorangehen und der Gesellschaft neue Rollenmodelle anbieten oder vorlegen. Aber in der Regel ist es doch so, dass die Politik nur das widerspiegelt, was die Gesellschaft will. In unserer Mediendemokratie wird das sogar ganz unmittelbar, weil über Umfragen bestimmt wird, was ankommt und was nicht ankommt. Insofern kann man nicht so hohe moralische Ansprüche an die Politik stellen. Politiker selbst können nicht überleben, wenn sie gegen die Interessen der Gesellschaft verstoßen. Sie können nur die Bewegungen, die in der Gesellschaft stattfinden, ein ganz klein wenig beschleunigen. Aber sie können nicht die Gesellschaft lenken. Zwischen Europa und den USA in Bezug auf die Vermögensverteilung ist, dass wir in den USA den Prozess haben, dass die armen Schichten ärmer werden auf Kosten der wenigen ganz Reichen. In Europa haben wir eher den Effekt, dass die Reichen und die Armen in etwa gleich reich und arm bleiben und dass es innerhalb der Mittelschicht viele Unterscheidungen gibt, dass sich aber an dem Gesamtbild relativ wenig ändert. Innerhalb der breiten Schicht gibt es viel Umverteilung. Da werden manche ein bisschen reicher und manche ein bisschen ärmer. Und die staatlichen Aktivitäten beschäftigen sich hauptsächlich mit der Umverteilung innerhalb der Mittelschicht. In den USA haben wir eine Umverteilung von unten nach unten. Die Mittelschicht ist weitgehend unbeeinflusst von diesem Prozess.
Für den Rest des Stücks sind Stühle im hinteren Bereich des Raums aufgestellt. Das Publikum nimmt dort Platz und hat nun einen guten Blick auf die Innenarchitektur der Bank mit der Wendeltreppe im Zentrum und der Galerie im ersten Stock, wo es noch weitere Sitzmöglichkeiten gibt. Die Bankarchitektur mutiert zur Theaterbühne mit Parkett und Rang.
Entstand die Musik zwischendurch immer auch wieder mit ganz konkreten minimalen Notationen, entstand dann mehr oder weniger die Musik als Prozess in dieser Probenwoche, ausgehend eben von dem Fahrplan, von einer Grundidee. Und wenn ich dann jetzt eine genaue parameterfixierte Notation quasi à la Stockhausen machte, dann bräuchten wir auch Zeit, um das genau zu üben. Aber das ist auch eine Geschichte, die mich persönlich auch gar nicht mehr so reizt.
Bei Bankgeheimnis griff Thomas Witzmann zu einem kompositionstechnischen Verfahren, das er bereits bei anderen Raumkompositionen eingesetzt hatte. Er schrieb keine Partitur, nach der die Musiker präzis fixierte Strukturen spielen, sondern er entwarf, wie er es nennt, einen Fahrplan, nach dem die musikalischen und die szenischen Aktionen ablaufen.
Dieser Fahrplan formuliert Rahmenbedingungen. Zum Beispiel legt er fest, dass am Beginn des Stücks das Publikum im Glasfang steht und die drei Schlagzeuger die Glaswände von außen bespielen. Er legt auch fest, wie lang ungefähr bestimmte Aktionen dauern, ebenso welche Musiker innerhalb dieser Zeiten aktiv sind und wo im Raum sie sich befinden.
Ein Großteil der konkreten Ausgestaltung der Klänge bleibt dem kreativ-improvisatorischen Geschick der Musiker überlassen. Die Rhythmen, das Zusammenspiel und auch die dramaturgischen Bögen, deren Feinabstimmung sich ja erst aus der Konkretisierung des Klingenden ergeben kann. Thomas Witzmann entwickelte die Gestalt des Stücks, wie es sich bei der Uraufführung präsentierte, gemeinsam mit den beteiligten Musikern und Akteuren.
Da ist in meinem Falle, glaube ich, Komposition zumindest auch die Zusammenstellung der Mitwirkenden, die in vielen meiner Arbeiten eben nicht austauschbar sind. Also ich habe zum Beispiel mit Sabine Erklenz zum ersten Mal zusammengearbeitet und ich hatte von ihr eine CD gehört und dachte, das ist genau die richtige Musik für den Schalterbereich, weil es auch so eine Geräuschhaftigkeit, in der sie sich einfach sehr wohl fühlt, also diese Geräuschhaftigkeit der Trompete in verschiedenen Kanälen, fand ich einfach genau stimmungsmäßig passend für diese Schaltergeschichte. Und ich habe jetzt insofern nur komponiert, dass ich sagte, an dieser Stelle spielst du 20 Minuten. Aber was sie im Einzelnen gespielt hat, blieb ihr überlassen. Ich habe ihr nur dann in der Probe einfach Tipps gegeben. Guck mal hier vielleicht nicht so dicht und geh dann mal auf den Tisch und so. Es gab andere Musiken, die für mich relativ klar waren, wie die Eingangsmusik, dass man eben quietscht an Gläsern. Da muss ich den Schlagzeugern auch keine Partitur liefern, sondern einfach sagen, mit diesen Materialien macht ihr Klänge. Das sind einfach sensible Musiker, mit denen ich auch schon viel zusammengearbeitet habe, wo ich weiß, da kommt jetzt nicht ein beliebiger Blödsinn raus und die machen jetzt aktionistisch irgendwas, sondern gestalten das schon auch, sagen wir mal, in meinem Sinne.
Die Schlagzeuger Arnold Marinissen, Thomas Meixner und Dirk Rotbrust haben ein feines Gespür für das improvisatorisch-kreative Arbeiten, auch außerhalb des Schlagzeuginstrumentariums. Virtuos agieren sie auf Glaswänden, Treppengeländern oder Gegenständen, die sich in der Schalterhalle befinden. Nicht zuletzt sind sie sich der Raumwirkung des Ganzen bewusst. So ist der Schlagzeugklang, der im zweiten Teil des Stücks verschiedenen Orten auf der Galerie entströmt, sensibel abgestimmt mit den im Keller sitzenden, genauso kreativ geforderten Blechbläsern Sabine Erklenz, Karl Ludwig Hübsch und John Kenny.
Ich finde, die Authentizität des Musikers, der spontan agieren kann, der sensibel agiert, der aber auch im Gesamtkontext sich hineindenken kann, der bietet mir Möglichkeiten an, auf die komme ich schlichtweg nicht. Und ich wiederum biete aber den Musikern die Freiheit, ihre eigene Kreativität einzubringen und mir wiederum Vorschläge zu machen, wo es dann wirklich ein Wechselspiel auf Augenhöhe stattfindet, wo auch eben mit den Musikern, die mit mir gearbeitet haben, auch ein Vertrauen entstanden ist über die Jahre, dass sie jetzt meinem Urteil auch glauben, wenn ich sage, das ist mir zu viel oder das ist zu dick oder das ist zu wenig. Oder wenn ich so jemanden habe wie John Kenny, mit dem ich auch eben seit über 10 Jahren zusammenarbeite, kann ich einfach in einer Unterhaltung mit ihm meine Fantasien, meine Ideen, meine Standpunkte darlegen. Also er hatte 2 Solostellen, wo wir uns dann einfach darüber unterhalten haben, was es für mich bedeutet, an dieser Stelle von ihm ein Solo zu haben und in welche Tendenz, in welche Richtung es für mich gehen sollte. Und das hat er dann einfach blendend gelöst.
1778, The Glasgow Toast.
Toast?
Toast? Ich verstehe immer nur los.
Wie los?
Ja, los, los, verkauft.
Verkauft?
Ja.
Jetzt an die Leute hier, oder
ja, wir verkaufen jetzt Lose. Ich habe da auch was vorbereitet.
Ach nee.
Ja. Und zwar habe ich Lose vorbereitet. Es gibt weiße und schwarze Lose. Das heißt, wir haben eine Gewinnchance von 50%.
Oh. Ja, wie jetzt? Und was soll es kosten?
Ich finde 5 Euro angemessen.
5 Euro ist angemessen. Und 8 Euro Gewinn.
No? Warum 8?
Na ja, 2 für die Bank, oder?
2 für die Bank.
Und 60% Rendite, haha.
Und wer verliert, der verliert. Ist ja nicht schlimm.
Eben, ist ja kein Problem. Sie haben ja gerade Ihren Kontostand überprüft.
Also Sie haben die Chance jetzt, ein Los zu kaufen. Schwarz oder weiß. Für 5 Euro. Ich erinnere mich auch, Sie haben gar keinen Eintritt.
Ja,
haben Sie bestimmt Lust, 5 Euro auszugeben.
Genau.
Wir kommen.
Wir kommen. Und verkaufen Ihnen jetzt Lose. Auf Lose. Auf Lose. Auf Lose. Thank you.
Mitten im Stück erscheint plötzlich eine der Schauspielerinnen auf der Wendeltreppe und kündigt einen Losverkauf an. Jedermann aus dem Publikum kann für 5 Euro ein schwarzes oder weißes Los erstehen und mit der Chance 50-50 8 Euro gewinnen. Kurz darauf wird als Gewinnfarbe schwarz gezogen.
Diese Aktion gehört zu den vielen Elementen, mit denen Thomas Witzmann das Thema Geld kritisch in den Vordergrund stellt. Das geschieht humorvoll, wie bei der Losverkaufsaktion, von der der Komponist sagt, er mache die Bank zur Spielbank. Die Kritik äußert sich auch nachdenklich und reflektierend, wenn Zitate zur Finanzpolitik im ersten Teil des Stücks die Ideologie des herrschenden Systems ausführlich beleuchten und sogar ganz direkt das 11-Millionen-Gehalt des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Josef Ackermann, aufs Korn nehmen. Mit beißender Ironie schließlich sind die Videoeinblendungen untermalt, die mit den beiden Schauspielerinnen vorproduziert wurden. Sie tragen Phrasen aus den Werbeprospekten der Deutschen Bank vor, brechen dabei durch Tonfall und Mimik deren affirmative Geste und führen sie ad absurdum.
Wie kein anderes Stück im Oeuvre von Thomas Witzmann ist Bankgeheimnis eine politisch intendierte Musik. Dabei strebte der Komponist eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema Geld an.
Ich versuche einfach nur kritische Fragen zu stellen oder Hinterfragungen anzubieten, was dieses System betrifft, ob wir uns wirklich einen Gefallen tun, indem wir alle Dinge der Käuflichkeit sozusagen unterwerfen und einfach die Frage auch nach der Lebenseinstellung jedes Einzelnen, das eigene individuelle persönliche Wertesystem, was ist denn entscheidend in dem Leben? Und da sind natürlich die Banken in ihren Werbungsvorstellungen, was ein ideales Leben so auszeichnet, was sie da propagieren, ist natürlich die Rundum-Sorglos-Gesellschaft, also die Versicherungsgesellschaft. Man ist ja von vorne bis hinten, von der Wiege bis zur Bahre rundum versichert. Es kann einem eigentlich gar nichts mehr passieren. Hauptsache, man verdient genug und zahlt eben natürlich auch für die Leistungen. Dies gibt's ja nie umsonst.
Thomas Witzmann stellte sich zugleich die Frage, wie eine Bank mit einer solchen künstlerischen Kritik im und am eigenen Haus umgeht.
Ich hatte aber ein längeres Gespräch mit dem Bankdirektor Heinz Lemmen, der ein ausgesprochen kulturinteressierter Mann ist. Und da habe ich eben gemerkt, dass ich im Grunde genommen keine Zensur zu befürchten habe. Überhaupt nicht. Gleichzeitig fiel mir da natürlich dann auch auf, dass ich im Grunde so eine Rolle wie ein Hofnarr spiele, der ja damals auch der Einzige war, der den König und den Fürsten heftig kritisieren und angehen konnte. Und der Fürst hat sich noch totgelacht darüber. Und ihm eben nicht den Kopf abgeschnitten, sondern er hat das auch erwartet von seinem Hofnarren, dass er da eine entsprechende Kritik bekommt. Und vielleicht ist das auch so. Und letztendlich glaube ich schon, dass es dadurch, dass die Deutsche Bank in diesem Projekt so eine tolerante Einstellung auch der Kritik an ihr selbst gegenüber beweist, ist es ja doch eine Werbung für die Deutsche Bank. Auch wenn das Stück selbst eigentlich das Gegenteil ist.
Es entsteht eine janusköpfige Situation, ein Vexierspiel zwischen Offenheit der Kunst gegenüber und einem Abprallen ihrer Inhalte an der glatten Werbeoberfläche der Bank. Die Bereitwilligkeit, mit der sich das Unternehmen der künstlerischen Kritik stellt, erzeugt den Anschein, als wolle es sich tatsächlich mit ihr auseinandersetzen. Im Rahmen der derzeitigen Politik jedoch, in deren Zentrum ja Wirtschaft und Geldwesen stehen, offenbart sich dieser Anschein als Schein. Zunehmend verschließt man sich einer inhaltlichen Kritik, schmettert jegliche Diskussionen ab und verharrt im gebetsmühlenartigen Repetieren der immer gleichen Argumentation.
Bankgeheimnis hat das Problem einer jeden politisch intendierten Musik, nur dass es hier sehr deutlich zutage tritt. Schon immer, auch in anderen gesellschaftlichen Situationen, wurde die Wirksamkeit einer politischen Kunst, ihrer Fähigkeit, Argumente zu liefern oder sogar konkrete Veränderungen zu bewirken, in Frage gestellt und oft verneint. Heute, wo Provokatives in der Kunst viel seltener als noch vor 30 Jahren Widerstände hervorruft, scheint die politische Funktion der Musik viel mehr ihrer Kraft beraubt, ja zu verpuffen, wenn der Kritisierte sich genau wie jeder andere dem künstlerischen Genuss hingibt.
So zeugt Bankgeheimnis von der Ohnmacht des Individuums gegenüber der herrschenden Neoliberalisierung, von der Macht der Finanzwelt, an der alles abzuprallen scheint, von der Bedeutungslosigkeit des Einzelnen, der mehr und mehr zum Spielball wirtschaftspolitischer Interessen gerät.